SWR 2 Archivradio. Die Reichstagsdebatten vor Hitlers Machtergreifung. Archivgespräch mit der Historikerin und wissenschaftlichen Dokumentarin am Deutschen Rundfunkarchiv, Muriel Favre. Frau Dr. Favre hat in Paris zum Thema Rundfunk und Nationalsozialismus promoviert und ist Expertin für die Rundfunkmitschnitte der Weimarer Reichstagsdebatten. Das Archivgespräch mit ihr fand am 1. November 2017 im Deutschen Rundfunkarchiv Frankfurt statt. Länge eine Stunde.
Muriel Favre vom Deutschen Rundfunkarchiv am Standort Frankfurt am Main.
Im Keller hier liegen Tonbänder über die Reichstagssitzungen, die jetzt im Archivradio als Stream laufen. Warum Tonbänder?
Weil wir die originalen Tonträger nicht haben. Es ist so, dass diese Reichstagssitzungen ursprünglich auf Schellackplatten aufgenommen worden sind, wobei das Adjektiv, also das Adverb ursprünglich nicht ganz korrekt ist, weil das aufzuzeichnen, diese Reichstagssitzung aufzuzeichnen, ein sehr aufwendiges Verfahren war, und das erläutere ich gerne später, wie man da genau umgegangen ist oder wie wir denken, dass man da vorgegangen ist. Und diese Schellackplatten, die damals Anfang der 30er Jahre angefertigt worden sind, sind am Ende des Krieges in eine Saline in Graslehm bei Helmstedt in Niedersachsen ausgelagert worden. Also diese Schellackplatten lagen bis ungefähr 42, 43 im Zentralarchiv des Deutschen Rundfunks in Berlin.
Wo ist das? Also im heutigen Haus des Rundfunks?
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja, also so muss man sich das vorstellen, in der Tat. Und ab diesem Zeitpunkt, also Mitte, Ende 42, hat sich der Bombenkrieg so intensiviert, dass die Zuständigen für das Archiv sich gesagt haben, wir müssen diese Aufnahmen, die wir haben, diese Schellackplatten in Sicherheit bringen. Eine Möglichkeit war, sie eben in diese Saline Graslehm auszulagern. Das haben sie tatsächlich gemacht. Und diese Schellackplatten wurden dann von den Briten, als die Briten dann über die Grenze gekommen sind, also in das Deutsche Reich einmarschiert sind, diese Saline und all die Materialien, die dort lagen, sind von den Briten aufgefunden worden, beschlagnahmt worden, nach London und dann an die BBC übergeben worden. Das war ja unmittelbar nach Kriegsende, also 45, 46.
Idealer hätte es ja gar nicht laufen können. Also ich stelle mir vor, wenn die Sowjettruppen darauf gestoßen wären, wäre es anders gelaufen. Aber so landen quasi diese Reichstagssitzungen in den sicheren Händen der BBC, die ja sozusagen schon immer rundfunkhistorisches Verständnis hatte.
Ja, so ungefähr, in der Tat. Und das DRA wurde als Gemeinschaftseinrichtung der ARD 1952 hier in Frankfurt am Main gegründet, mit dem Auftrag, die Bestände des Deutschen Rundfunks, so wie es sie bis, also sagen wir 42 gegeben hatten, wieder zusammenzubringen. Und auf irgendeinem Weg hat das DRA erfahren, dass ein großer Bestand sich bei der BBC befindet. Die BBC hatte sogar Leute, Kriegsgefangene in London oder in England, deutsche Kriegsgefangene, die sich diese Schellackplatten vorgenommen haben und eine Liste, eine Bestandsübersicht erstellt haben. Ja, und das DRA hat dann in der zweiten Hälfte der 50er Jahre Kontakt mit der BBC aufgenommen, hat diese Bestandsübersicht, diese Liste bekommen und hat festgestellt, dass in dem Bestand, der sich in London befindet, unter anderem diese Reichstagssitzung, diese Tonaufnahmen von Reichstagssitzungen befinden. Und da hat das Deutsche Rundfunkarchiv dann Tonkopien angefordert. Also es konnte die ursprünglichen, die originalen Tonträger nicht bekommen, sodass wir diese Tonträger heute hier nicht haben. Aber wir haben Tonkopien auf Magnetbändern bekommen. Und diese Magnetbänder haben wir dann in den 90er Jahren angefangen zu digitalisieren. Meine früheren Kollegen, die Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre hier im Deutschen Rundfunkarchiv tätig gewesen sind, haben dann diese Tonkopien von den Reichstagssitzungen erschlossen. Ich weiß nicht, inwiefern spätere Kollegen, die dann in den 90er Jahren die Digitalisate erfasst haben, neu erfasst haben, inwiefern sie da inhaltlich groß etwas geändert haben. Aber die Basis ist Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre entstanden. Und da spielt die Zeit, würde ich sagen, keine Rolle, weil das Gesagte bleibt und auch die stenografischen Protokolle, die es zu diesen Sitzungen gibt, die sind auch damals zeitgleich entstanden und seitdem hat niemand irgendetwas daran geändert.
Also ich meine, jemand, der das damals erschlossen hat, und erschlossen heißt in Ihrem Beruf, dass man quasi etwas hört oder liest, jetzt in unserem Fall hört, und dann sagt und dazu zuschreibt auf eine Karteikarte typischerweise, der spricht jetzt und bei 3 Minuten 24 spricht die und dann kommt der von der Partei mit einem Zwischenruf und so weiter. Das glaube ich kaum, dass es jemand in den 50er Jahren ein Rundfunkarchivar zuordnen konnte, die ganzen Stimmen. Das heißt, der brauchte Sekundärliteratur, eben zum Beispiel die Reichstagsprotokolle. Und die hatte er in den 1950er Jahren vielleicht noch nicht. Ich weiß nicht, wie das war. Vielleicht kam das tatsächlich erst mit der Digitalisierung, dass man dann eine Nacherschließung gemacht hat. Weil es stimmt alles sehr gut. Ich habe sie verglichen. Nur Ihre Einschätzung.
Also was wir heute noch haben, was in dem Schrank Herrn Rollers stand, waren Ordner mit diesen stenografischen Protokollen, also mit schlechten Kopien von diesen stenografischen Protokollen der Reichstagssitzung, um die es hier geht. Und diese schlechten Kopien, die haben sich meine früheren Kollegen vor der Zeit der Digitalisierung besorgt. Daraus schließe ich, dass die noch früheren Kollegen und Kolleginnen, die diese Tonaufnahmen erschlossen haben, dass sie das sehr wohl als Instrument gehabt haben. Aber mit Sicherheit weiß ich das nicht.
Und jetzt mal arbeitspolitisch gesehen, wenn heute sowas auftauchen würde, angenommen, das wäre jetzt erst aufgetaucht, die BBC sagt, wir haben da eure Reichstagsdebatten, wäre da überhaupt genug Man- oder Woman-Power hier, um das so zu erschließen?
All die historischen Tonaufnahmen, all die Dokumente, die überliefert sind, die haben wir. Das heißt, wenn wir etwas bekommen heute noch, dann sind es kleinere Mengen. Und für diese kleineren Mengen ist immer Manpower da, weil das die Basis unserer Arbeit ist. Wir sind dafür da. Und daraus schließe ich, dass, ja, dass der A sehr wohl seine ganzen Kräfte einsetzen würde, um so einen Fund zu erschließen, wenn der Fund heute gemacht würde.
Komplett ist es natürlich überhaupt nicht. Woran liegt es, dass viele Dinge nicht da sind? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also von Berlin in das Salzlager, da könnten welche verloren gegangen sein. Von dann in Richtung BBC, Richtung London, da kann was verloren gewesen sein. Vielleicht liegt in den Kellern der BBC noch was rum, was sie vergessen hatten, für sie auf Senkel zu ziehen, also zu kopieren. Weiß man irgendwas drüber, warum genau diese Stellen jetzt überliefert sind? Denn die sind ja ein Bruchteil all dessen, was da geredet wurde, und obwohl es sehr viel ist.
Also, was wir zunächst wissen, ist, dass die Reichstagssitzung, die mitgeschnitten worden sind, nicht immer vollständig mitgeschnitten worden sind. Also schon damals hat es zwei Varianten gegeben. Entweder wurde die Reichstagssitzung doch tatsächlich vollständig mitgeschnitten oder wenn sie wirklich zu lange gedauert hat, also 5-6 Stunden, da hat man sich von Anfang an entschlossen, nur Ausschnitte mitzuschneiden.
Also wenn ein bestimmter Redner geplant war.
Genau. Das heißt, das ist der erste Grund, warum heute etwas fehlt. Dass schon damals die Entscheidung getroffen worden ist, diesen Teil der Debatte, diesen Redner schneiden wir nicht mit. So, das ist die Entstehung dieser Reichstagssitzung, dieser Tonaufnahmen. Was Sie ansprechen, ist die Überlieferung. So, und in der Tat, da hat man wieder mit zwei Möglichkeiten zu tun. Entweder ist das, was damals mitgeschnitten worden ist, vollständig überliefert. Und ja, das ist im großen Teil eine Glücksfrage. Also der Set an Platten, auf denen sich die Reichstagssitzung befand, ist einfach heil durch die Jahre gekommen. So. Und die zweite Möglichkeit ist, dass das, was zwischen Dezember 1930 und Dezember 1932 mitgeschnitten worden ist, dass ein Teil davon kaputt gegangen ist, eben aus den Gründen, die Sie genannt haben, und nur Fragmente überliefert sind. Aber wenn etwas verloren ist, können wir nicht rekonstruieren, wann das passiert ist. Und wir glauben eher nicht, also wir würden behaupten, dass die ganze Überlieferung sich bei uns hier im DRA am Standort Frankfurt befindet. Also was Sie erwähnten, dass die BBC unter Umständen vergessen haben könnte, uns einen Teil zur Verfügung zu stellen, das glauben wir nicht, weil unsere früheren Kollegen hier im DRA und bei der BBC mit Sicherheit gut gearbeitet haben.
Übersehen bei so einer Menge, das wäre ja kein Vorwurf. Wäre jetzt kein Vorwurf gewesen. Aber gibt es kein Protokoll aus dem Reichstag, wo drin stand, das und das wurde mitgeschnitten?
Leider nicht. Und zwar, weil auch wegen des Bombenkrieges die ganze Reichstagsregistratur vernichtet worden ist am Ende des Zweiten Weltkrieges. Ich habe extra im Bundesarchiv angefragt und das ist die Antwort, die ich bekommen habe.
Was ist die Registratur?
Das war eine Art Zwischenarchiv. Mhm. Und in diesem Zwischenarchiv, in dieser Registratur befanden sich die Akten der Reichstagsverwaltung, des Reichstagspräsidenten und des ältesten Rates und all das ist weg. Das heißt, wir haben in der Tat keine schriftlichen Informationen von Reichstagsseite darüber, wie diese Aufzeichnungen entstanden sein mögen. Und das zweite Problem ist, dass die Akten der Berliner Funkstunde ebenfalls während des Krieges vernichtet worden sind. Das heißt, auch da haben wir keine Akten für die Rundfunkseite. Das heißt, wir haben die Informationen, die wir haben, die können wir nur über indirekte Wege rekonstruieren.
Aber die Reichstagsprotokolle, die ja wahrscheinlich ursprünglich, wie gesagt, stenografisch entstanden sind, die sind vorhanden. Die waren nicht in der Registratur, sondern woanders?
Der stenografische Dienst des Reichstags hatte ein eigenes Archiv. Offensichtlich sind die Dokumente, die in diesem Archiv lagen, in Sicherheit gebracht worden.
Erstaunlich komplett überliefert. Und ein Hinweis an die Hörer vom Archivradio. Man kann über den Link auf dieser Seite diese Sachen tatsächlich nachlesen. Und zwar viel mehr, als was wir im O-Ton überliefert bekommen haben. Und dann sieht man nochmal genau, wie die Zwischenrufe liefen und so weiter. Gut, Sie haben ja politisch auf dem Gebiet gearbeitet. Worüber haben Sie promoviert?
über Rundfunkereignisse im Dritten Reich, so lautet der Titel meiner Dissertation auf Deutsch, weil ich festgestellt habe, dass diese nationalsozialistischen Massenveranstaltungen, die jeder kennt, so wie am 1. Mai oder zum 9. November, dass diese NS-Massenveranstaltungen nicht nur für das Publikum vor Ort konzipiert worden sind, sondern dass das Ziel auch war, sie live im Radio zu übertragen, damit, wie gesagt, nicht nur das Publikum vor Ort der Veranstaltung beiwohnen kann, sondern das ganze deutsche Volk. Und dieses kommunikative Dispositiv habe ich untersucht.
Dazu passt ja dann auch, dass manche der Reichstagssitzungen zumindest ausschnittweise im Rundfunk liefen. Darüber gab es auch eine politische Debatte damals.
Genau, also das ist in der Tat der große Unterschied zwischen der Weimarer Republik und dem Dritten Reich. Die allererste Reichstagssitzung, die im Rundfunk übertragen worden ist, ist die erste Sitzung der achten Wahlperiode, die am 21. März 1933, am sogenannten Tag von Potsdam, stattgefunden hat. Mit anderen Worten sind es die Nationalsozialisten, die zum ersten Mal die Live-Übertragung einer Reichstagssitzung erlaubt haben. Diese erste Sitzung der achten Wahlperiode am 21. März 1933 fand in der Krolloper, weil das Reichstagsgebäude ein paar Tage vorher oder einen Monat vorher in Flammen gegangen war und also oder durch den Reichstagsbrand vernichtet worden war. Und das war eine ganz kurze Sitzung von 4:15 bis 6:20 mit Göring als Reichstagspräsidenten. Und in der Tat, bis zu diesem Zeitpunkt hat der Deutsche Rundfunk, der im Oktober 1923 gegründet worden ist, keine einzige Reichstagssitzung gebracht. Der Grund ist, dass die verschiedenen Parteien, die im Reichstag, im Deutschen Reichstag vertreten waren, sich nicht einigen konnten. Es gab Befürworter von der Live-Übertragung von Reichstagssitzungen. Es gab aber auch Gegner und die Gegner haben sich immer aus unterschiedlichen Gründen durchsetzen können.
Technisch wäre live fast leichter gewesen. Es war Berlin, also Funkstunde, der Sender war in der Nähe, man hätte Leitungen konnte man damals schon legen, jetzt sprechen wir mal von 1930 zum Beispiel, als der Mitschnitt. Der Mitschnitt war kompliziert und musste man umschneiden, weil die Shellacs nur ihre bestimmte Länge hatten und Überlappungen vielleicht machen und so weiter. Aber ich habe das anders in Erinnerung. In der fünften Wahlperiode gab es einige Diskussionen darüber, dass Dinge, aber nur ausschnittsweise, im Rundfunk im Nachhinein wahrscheinlich über diese Shellacs gelaufen sind und da waren nicht alle im Parlament einverstanden.
Also, es hat schon Übertragungen direkt aus dem Reichstagsgebäude gegeben. Wie gesagt, wir haben keine Akten, die es uns erlauben würden, das ganze Prozedere mit Sicherheit zu rekonstruieren. Was wir aber haben, ist die Programmpresse, also Programmzeitschriften, so wie es heute den Gong oder die Hör zu gibt, gab es damals schon viele Rundfunkzeitschriften überregionale. Die auflagestärkste hieß der Deutsche Rundfunk. Auch die Berliner Funkstunde hatte ihre eigene Programmzeitschrift. Und diese Zeitschriften kann man auswerten. Und wenn man das tut, findet man tatsächlich immer wieder Artikel darüber. Muss der Reichstag einen eigenen Sender haben? Müssen Reichstagssitzungen im Rundfunk übertragen werden und so weiter? Und da findet man ab und zu eine Information. So, und eine dieser Informationen ist, dass das Reichstagsgebäude schon 1924 mit dem Berliner Sender verbunden war, per Kabelleitung. Also, das heißt, man kann daraus entnehmen, dass eine Live-Übertragung ab 1924 möglich war. Und mir ist tatsächlich ein Fall eingefallen von einer Live-Übertragung im Deutschen Rundfunk direkt aus dem Reichstagsgebäude, und zwar anlässlich der Trauerfeier im Reichstag für Gustav Stresemann, also für den verstorbenen Reichsaußenminister. Gustav Stresemann verstarb am 3. Oktober 1929, und am 6. Oktober 1929 hat im Reichstag eine Trauerfeier zu seinen Ehren stattgefunden, und die wurde live im Rundfunk übertragen und direkt mitgeschnitten, sodass wir heute hier im DRA am Standort Frankfurt sogar die Tonaufnahme von dieser Trauerfeier haben. Das war aber keine Reichstagsdebatte, das war ein Trauerakt. Und mit anderen Worten, das ist ein Beispiel, es gibt aber andere, sind ab und zu Veranstaltungen aus dem Reichstagsgebäude live übertragen worden, Festakte, solche Feierlichkeiten, aber keine Reichstagsdebatte, keine Debatte, bei der die Hörer miterlebt hätten, wie ihre Abgeordneten miteinander debattiert haben oder mehr als debattiert haben. Also über den Reichstag in der Weimarer Republik liest man immer wieder, es habe viele Tumulte gegeben, und das wohl verstärkt, nachdem die NSDAP so eine starke Fraktion gehabt hat. Also diese Debatten, ob lebendig oder mehr als das hitzig, die hat der Hörer nicht mitbekommen.
War es sehr hitzig in dem Reichstag, Ihren Recherchen nach? Also wir hören in den O-Tönen durchaus lange Stellen, die sehr getragen sind, aber es ist eigentlich viel Tumult für mich zu hören gewesen.
In der Tat, aber das liegt an der Zeit, die mitgeschnitten worden ist. Also im Mai 1928 hat die NSDAP noch nur 2,6% der Stimmen bekommen bei den Reichstagswahlen. Die nächsten Reichstagswahlen haben im September 1930 stattgefunden, und da wurde auf einmal die NSDAP zweitstärkste Fraktion nach der SPD. Da hat sie 18,3% der Stimmen bekommen. Damit hatte sie 107 Abgeordneten im Plenarsaal, und da hat es angefangen, hitziger zu werden. Und das wurde noch schlimmer, als die NSDAP tatsächlich stärkste Reichstagsfraktion geworden ist. Im Juli 1932 haben sie sogar 37,3% der Stimmen bekommen, und das waren gleich 230 Abgeordnete. So, und das heißt, den Reichstag zu der Zeit, als diese Tonaufzeichnungen entstanden sind, müssen Sie sich so vorstellen, mit auf der linken Seite die Kommunisten, die sowieso gegen die parlamentarische Demokratie waren, und auf der rechten Seite die NSDAP, die ebenso aus anderen Gründen dagegen war. Und ich kann besser von der NSDAP erzählen als von der KPD. Da ist die Strategie gewesen, den normalen Ablauf einer Reichstagssitzung, so wie es bisher mehr oder weniger im Großen und Ganzen der Fall gewesen war, zu stören, systematisch zu stören, indem die NSDAP-Abgeordneten Anträge gestellt haben, aus formalen Gründen, die mit dem Inhalt der Debatte nicht zu tun hatten, indem also die Zahl der Zwischenrufe hat zugenommen, Beleidigungen wurden auch immer heftiger, kam immer mehr vor, und ohne sich der Schuldige in Anführungszeichen auch noch danach entschuldigt hätte. Goebbels war da schon ein Meister auf dem Gebiet, und das ist der Grund, warum man das Gefühl hat, wenn man sich diese Tonaufnahmen anhört, dass es schon sehr heftig zuging in diesem Reichstag. So war es aber nicht immer, weil doch lange Zeit die Mehrheit der Abgeordneten sich einig war, dass man miteinander auf vernünftiger Weise, dass man miteinander auf vernünftiger Weise kommunizieren muss, damit der Reichstag, so wie in einer normalen parlamentarischen Demokratie, seine Arbeit machen kann.
Aber da sprechen Sie jetzt von der Zeit, eben bevor die Nationalsozialisten stark wurden im Parlament. Und das ist die Zeit, die nicht überliefert ist akustisch. Das heißt, die akustische Überlieferung, ich glaube, die setzt mit der vierten Wahlperiode vielleicht ein. Ich weiß gar nicht, ob es da was gibt. Der fünften ist es richtig große Mengen. Und da sind die Nationalsozialisten da. Vielmehr, sie sind oft nicht da. Das heißt, die fuhren, und das wissen Sie als Historikerin sicher viel besser als ich, ich habe es jetzt nur gehört, die fuhren eine Doppelstrategie. Einerseits eine dreifache Strategie eigentlich. Die Sitzungen stören durch unnütze Anträge und beleidigende Zwischenrufe. Dann gab es immer wieder Zurechtweisungen, Saalverweise und so weiter. Das ist die eine Strategie, also stören. Das Parlament, was man nicht anerkennt als das, was im politischen Sinn der NSDAP war. Zweite Strategie, ab und zu Kernreden zu halten. Das heißt, Goebbels hat einige durchaus bedeutende Reden gehalten, die die ganze Zukunft schon ziemlich klar dargelegt haben. Lange Reden auch. Reden auch, die noch Tage später, auch im O-Ton, nachdiskutiert wurden. Goebbels hat vorgestern das und das, das geht überhaupt nicht und solche Dinge wurden dann vom Zentrum und so weiter beredet. Das ist die zweite Strategie. Und die dritte Strategie ist, dass man den Saal verlassen hat. Also es wimmelt von Mitschnitten, die sehr ruhig sind, weil die Nazis nicht mehr im Parlament sind.
Genau, also so ist das gewesen. Und wenn Sie wenn Sie an diese eine Sitzung denken, es ist vom 30. August 1932, das ist die Eröffnungssitzung des neu gewählten Reichstags. Das war der Reichstag, der bei den Reichstagswahlen von Juli 1932 gewählt worden ist. Die Eröffnungssitzung hat, wie gesagt, am 30. August 1932 stattgefunden und eröffnet hat diese Sitzung Clara Zetkin, die Kommunistin, also die KPD-Abgeordnete Clara Zetkin, weil sie die Alterspräsidentin war. Und gut, Clara Zetkin war sehr alt, war sehr krank damals. Man hört das sofort an ihrer Stimme, aber man hört ihre Rede sehr gut, weil die NSDAP-Abgeordneten, das waren diese 230 Mann, also die an dem Tag alle in Uniform in den Reichstag gekommen sind, weil diese Abgeordneten von Hitler und der Führung der NSDAP den Befehl bekommen hatten, seid still. Hört euch diese Rede an und reagiert nicht und seid still. Und warum? Weil es in keinem Fall so sein sollte, dass Tumulte entstehen, weil es der NSDAP sehr wichtig war, ihre Regierungsfähigkeit zu beweisen. Und das war ein Weg. Und in der Tat, es ist so ruhig, so still im Plenarsaal während der Rede von Clara Zetkin, obwohl das eine hochprovokative Rede gewesen ist. Und das liegt daran, also die Gegner waren zwar da, aber sie haben sich mäusestill verhalten.
Glauben Sie, dass das der Fraktionsführer der Nationalsozialisten besprochen hat mit seinen Parteimitgliedern im Reichstag, wir halten heute die Schnauze, oder kam das von weiter oben?
In der Presse, also weil es ist nämlich die dritte Quelle. Wenn man sich mit diesen Reichstagssitzungen aus der Zeit, also Dezember 30, also Ende der Weimarer Republik beschäftigt, dann hat man das Glück, diese Tonaufnahmen zu haben. Man hat die stenografischen Protokolle und die dritte Quelle, oder das ist die dritte Quelle, man kann weitere Quellen finden, das ist die Presse, also die Presseartikel. Die Presse hat immer oder immer wieder über die Reichstagssitzung berichtet und noch mehr, wenn es eine Eröffnungssitzung war und noch mehr, als die Alterspräsidentin Clara Zetkin war. Und das liest man in der Presse, dass Hitler seinen Leuten so etwas gesagt habe. Also wie der Befehl da weitergegeben wurde, von wem er genau kam und wie das bis an den einfachen sozusagen NSDAP-Abgeordneten gekommen ist, das weiß ich nicht. Aber es stand in der Presse.
Lassen Sie uns doch mal über drei Personen sprechen. Josef Goebbels, Hermann Göring und Adolf Hitler.
Also Göring wurde tatsächlich in dieser Eröffnungssitzung vom 30. August 1932 zum Reichstagspräsidenten gewählt. Also da
mehrheitlich, weil die Nazis ja die Mehrheit hatten.
So sieht's aus, genau. Als stärkste Fraktion haben sie dafür gesorgt. Also das heißt, es sprach zunächst Clara Zetkin und dann war Göring an der Reihe. Und was man in der Tonaufnahme hören kann, ist, dass diese 230 NSDAP-Abgeordneten, die während der Rede von Clara Zetkin so still gewesen waren, dass man sie wieder zum Leben erwachen, also dass sie auf einmal wieder da sind und den neuen Reichstagspräsidenten zujubeln. Auf einmal kehrt Leben, wenn man will, in diesen Plenarsaal zurück, in der Tat.
Dann kommen wir zu Hitler. Hitler war kein Parlamentarier in diesem Reichstag. Warum nicht?
Er hat in der Tat, in der Weimarer Republik war er kein Reichstagsabgeordneter und hat erst am 23. März 1933 vor dem Reichstag geredet, als es um die Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes ging.
Das war sein erster Auftritt in diesem Reichstag.
Richtig, ja, in der Tat.
Und zwar nicht mal im richtigen Gebäude, das hatte er vorher abfackeln lassen.
Ja, ob das die Nationalsozialisten gewesen sind, ist nicht belegt. Genau. In der Tat, also das war Hitlers erste Rede von dem Reichstag. Und wenn man sich diese Aufnahme anhört, die ebenfalls überliefert sieht und hier im Deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt am Main vorhanden ist, hört man das auch. Zunächst hält er eine erste sozusagen offizielle Rede, auf die Otto Wels antwortet. Das ist die bekannte Rede Otto Wels, in der Wels im Namen der Partei, also im Namen der SPD, zumindest rhetorisch versucht, Widerstand zu leisten. Und darauf antwortet Hitler. Und die Antwort Hitlers auf die Antwort Wels sozusagen war mehr oder weniger spontan. Und da hört man, dass, also es ist keine Reichstagsrede, es ist ein furchtbarer Angriff von Seiten Hitlers auf Wels und die SPD und überhaupt all diese Leute, die ihn in seinem politischen Unternehmen stören. Und es ist nicht die gewogene Rede eines Reichstagsabgeordneten. Und daraus kann man schließen, dass Hitler es nicht gewohnt war. Er konnte es nicht, er hat es noch nie getan, in diesem feierlichen Rahmen zu reden.
Also so 1931 herum spielt er namentlich auch in den Protokollen keine Rolle, in den O-Tönen auch nicht. 1932 taucht er zunehmend auf, als jemand, über den gesprochen wurde im Parlament. Und zwar wurde er da der Österreicher genannt oder Herr Hitler oder Ihr Führer manchmal auch. Und es ging eigentlich darum, dass die Nationalsozialisten sich beleidigt fühlten dadurch, dass Hitler nicht deutsche Staatsangehörigkeit hat, deswegen nicht ins Parlament kann. Und eigentlich meinten sie, der gehört hier rein, der müsste hier mal Stellung beziehen. Und die fanden es schäbig, dass man anderen Asylanten, würde man heute sagen, den deutschen Pass gibt, aber Hitler nicht den deutschen Pass gibt. Und Hitler spielte eine zunehmende Rolle, der war sozusagen das Schattenkabinett, der war schon voll da, ohne da zu sein tatsächlich. Was wollten Sie vorhin noch über 1930 sagen?
Warum erst im Dezember 30 man diese Mitschnitte hat, ja, genau. Und die Zeit davor nicht? Also schon Mitte der 20er Jahre, genauer gesagt 1926, hat die Berliner Funkstunde, die Berliner Sendegesellschaft, einen Antrag gestellt an den Reichstag. Wir möchten gern in unserem Programm Reichstagssitzungen übertragen. Also wir hätten Interesse daran. Ist es möglich? Das war der allererste Antrag einer Sendegesellschaft an den Reichstag. Und dieser Antrag ist negativ beantwortet worden, aus einem doppelten Grund. Also zuständig für so eine Erlaubnis war Paul Löbe als Reichstagspräsident. Also er blieb Reichstagspräsident, bis er durch Hermann Göring abgelöst wurde.
Zentrumspartei.
Genau. Und zusammen mit dem ältesten Rat des Reichstages, weil dieser älteste Rat die Meinung der verschiedenen Fraktionen widerspiegelte und ohne ihn konnte man nichts machen. Also, das eine Argument war, dass es einer Sendegesellschaft unmöglich sei, eine ganze Reichstagssitzung zu übertragen, weil die Reichstagssitzungen oft zu lange gedauert haben und das hätte das Programm der Sendegesellschaft komplett gesprengt. Und das war mit der Frage verknüpft, ja, gibt es überhaupt Hörer, die Interesse daran haben, sich eine ganze Reichstagssitzung anzuhören? Das war das erste Argument. Ja, und das zweite Argument hat direkt damit zu tun, ja, wenn man keine ganze Reichstagssitzung überträgt, dann kann man Ausschnitte davon übertragen. Ja, aber wer entscheidet über die Ausschnitte? Man muss auch wissen, dass der Rundfunk damals streng überparteilich sein musste. Also in diesem Jahr 1926 waren die Richtlinien für die Regelung des Rundfunks festgelegt worden, die besagten, dass der Rundfunk keiner Partei dient. Das heißt, der Rundfunk hatte seinen Nachrichten- und Vortragsdienst streng objektiv überparteilich zu halten. Und die Übertragung von Ausschnitten hätte diesem Gebot nicht entsprochen. Der Rundfunk konnte das nicht. Es kam einfach nicht in Frage, dass durch die Sendung von Ausschnitten die eine Partei oder bestimmte Parteien bevorzugt werden. Das war der Grund oder das waren die zwei Gründe, warum 26 man sich gegen die Live-Übertragung von Reichstagssitzungen entschieden hat. Zwei Jahre später, 1928, wurde wieder darüber debattiert. Und da hat, Paul Löbe gehörte dazu, weil er so eine Übertragung befürwortet hat. Also prinzipiell war er dafür als Person. Aber er konnte das als Reichstagspräsident nicht durchsetzen, weil eben der Ältestenrat sich immer dagegen entschieden hat. Also da wurde der Vorschlag unterbreitet, man könnte einen Reichstagsreichssender errichten, eine Art Phoenix avant la lettre, wenn Sie wollen, also ein Sender, der nur Reichstagssitzungen bringt oder hauptsächlich Reichstagssitzungen bringt und das in aller Länge. Dagegen hat allerdings gesprochen die Technik, also dass es damals in Deutschland keinen Sender gab, also Sender in technischer Hinsicht, den die ganze Bevölkerung im Reich hätte empfangen können. Also die Berliner wahrscheinlich schon, aber die damaligen Mittelwellensender, die konnten nur im Sendegebiet empfangen werden und sogar der Langwellensender, der konnte nicht überall im Reich empfangen werden. Also das deutsche Reichsgebiet war damals relativ groß. Da musste aber jeder Bürger, jede Bürgerin gleichgestellt werden. Und das ist der Grund, warum dieser zweite Vorschlag eines Reichstagsreichssenders doch verworfen worden ist.
Quasi wegen einer föderalen Struktur, jetzt nicht politisch föderal, sondern weil die Rundfunkanstalten, der Frankfurter Rundfunk war halt da und konnte das nicht live mitschalten dann quasi. Also solche Live-Schaltungen, die klappten dann in den 30er Jahren sehr gut natürlich, wie wir wissen. War ein Grund vielleicht auch, dass man so einen Reichstagssender nicht gemacht hat, dass auf der Mittelwellenskala wenig Platz war?
Ja, das ist in der Tat, das ist ein Grund. Also diese Kriterien haben eine große Rolle gespielt. Und ich glaube auch, Die Technik, also wir sind im Jahr 28, die Technik war noch nicht ausgereift. Also diese Großsender, wie sie, ich weiß, für den Stuttgarter Raum in Mühlacker irgendwann installiert worden sind, die gab es damals noch nicht.
Und was hat sich dann nach 1930 hin bewegt?
Also, bevor man zu diesen Mitschnitten kommt, gibt es eine dritte Etappe, und zwar im Frühjahr 1930. Wieder kam es zur Debatte, Reichstagssitzungen.
Debatte wo jetzt? Im Reichstag oder im Rundfunk?
Also, durch die Quellen kenne ich diese Debatten aus der Rundfunkpresse. Mhm. Da wurde ein dritter Vorschlag unterbreitet, und zwar das Zusammenspiel von Live-Übertragung und Tonaufnahmen. Also wir nähern uns langsam unserem eigentlichen Thema dieser Mitschnitte. Da wurde vorgeschlagen, die Kernreden einer Reichstagssitzung, das wären Regierungserklärungen oder Ministerreden gewesen, live zu übertragen und die Antworten der Fraktionsredner mitzuschneiden und diese Antworten erst am Abend des Tages der Reichstagssitzung zu senden. Die Idee ist da wieder aus mehreren Gründen gescheitert. Also erstens ging es wieder in die Richtung Ungleichbehandlung. Es sei doch keine gute Idee, am Abend Tonaufnahmen zu senden, weil welcher Hörer würde sich schon abends um 10:30 irgendwelche politische Reden anhören? Da möchte man entweder sich noch ein bisschen entspannen oder ins Bett gehen. Das heißt, es gäbe eine Diskrepanz zwischen den Ministerreden, die tagsüber ausgestrahlt worden sind, und den Tonaufnahmen, den Antworten der Fraktionsredner, die abends zu einer ungünstigeren Zeit gesendet werden würden.
Also spätabends ungünstig, denn der frühe Abend war die Rundfunkzeit.
Genau. Und das ist auch ein Argument gegen den Reichstagsfreisender. Da spielte nicht nur, ich gehe ein Stück zurück, da spielte nicht nur die Technik eine Rolle, sondern wieder die Politik. Und zwar wurde von den Gegnern gesagt, dass die Parteien bei diesem Reichstagsfreisender im Vorteil wären, die es verstanden würden, ihre Redner zur besten Sendezeit in den Reichstagssaal zu schicken. Und dass all die anderen, die früher oder später reden würden, obwohl live übertragen, im Nachteil sein würden. Mhm. Genau. Und
jetzt sind wir im Januar, glaube ich, 1930 gewesen.
Wir sind im Frühjahr 1930, genau, als es um dieses Zusammenspiel zwischen Live- und Tonmitschnitten ging. Und das zeigt uns, dass das, was wir heute kennen, also zwar eher, also sowohl für den Ton als für, also im Rundfunk als auch im Fernsehen, dass abends in den Nachrichten ein Zusammenschnitt von Aussagen von verschiedenen Politikern kommen. Also es gab diese Bundestagssitzung und dann wird einem als Hörer oder als Zuschauer ein gutes Zusammenspiel angeboten von Reaktionen. Man sieht es ganz deutlich, im Frühjahr, Anfang 1930, kam es nicht in Frage, das war unvorstellbar. Wir schreiben immer noch das Jahr 1930, dieses Mal sind wir aber im Dezember.
Das ist jetzt die fünfte Wahlperiode?
Wir sind in der Tat in der fünften Wahlperiode. Am 3. Dezember 1930 hat es eine Debatte anlässlich der Erbringung des Etats 1931 durch den Reichsfinanzminister gegeben. Und wieder stand es zur Debatte, Übertragung von Reichstagssitzungen. Und da wurde dieser Idee von den Zuständigen im Reichstag doch so weit entgegengekommen, dass gesagt worden ist, okay, Wir lassen die Sitzung mitschneiden.
Wir, das sind die Rundfunkleute? Oder Reichstagstechniker?
Also wir lassen die Reichstagssitzung mitschneiden, heißt wir Reichstag sind damit einverstanden, dass das erfolgt und das wurde aber vom Rundfunk gemacht. Also und die Techniker, das waren Rundfunktechniker. Also wir sind damit einverstanden, dass die Sitzung mitgeschnitten wird. Das war eine relativ lange Sitzung, 88 Minuten. Wenn man berücksichtigt, dass eine Platte damals nicht mehr aufzeichnen konnte als 4 Minuten, entspricht das 22 Platten. Wir sind damit einverstanden. Also wurde die Reichstagssitzung vom 3. Dezember 1930, also das ist auch die erste, die mitgeschnitten worden ist, und das ist auch heute noch überliefert. Die präsentieren sie im Archivradio. Und im Nachhinein haben sich Paul Löbe und der Ältestenrat des Reichstags diese Tonaufnahme angehört und waren davon so angetan, dass sie gesagt haben, Reichstagssitzungen dürfen nach wie vor nicht live übertragen werden, aber sie dürfen mitgeschnitten werden zu Archivierungszwecke für eine Bibliothek. Das heißt, sie haben dem Prinzip und dem Prozedere zugestimmt, aber die Nutzung haben sie offen gelassen. Und eigentlich kann man sich heute nur freuen, dass sie diese Entscheidung getroffen haben, weil wir dank dieser Entscheidung Sie im Archivradio und Historiker, Historikerinnen und das können auch andere Wissenschaftler oder wer auch immer über diese Tonquelle verfügen.
Wie war das in anderen Ländern Europas und vielleicht in den USA? Weiß man da was? Hat die BBC Unterhaus-Sachen mitgeschnitten?
Ob sie das mitgeschnitten haben, weiß ich nicht. Aber wenn man in der Rundfunkpresse über diese Debatte liest, soll der Deutsche Rundfunk Reichstagssitzungen live übertragen, begegnet man tatsächlich der Information, dass das in anderen Ländern sehr wohl Usus sei. Und ich weiß, dass Sitzungen vom Völkerbund im Rundfunk gesendet worden sind, unter anderem eine Rede von Stresemann. Das heißt, der Deutsche Reichstag scheint hier vielleicht nicht ein Einzelfall gewesen zu sein, aber die Entscheidung konnte oder ist in anderen Ländern eine andere gewesen. Wenn man von dieser ersten mitgeschnittenen Reichstagssitzung ausgeht, am 3. Dezember 1930, für die Weimarer Republik hört es am 6. Dezember 1932 auf. Das heißt, man hat einen guten Teil der 5. Wahlperiode, ungefähr ein Drittel. Von der 6. Wahlperiode hat man die 2 Sitzungen mitgeschnitten, die überhaupt stattgefunden haben. Und für die 7. Wahlperiode, da gab es 3 Sitzungen insgesamt und eine wurde mitgeschnitten. Das ist dieser Mitschnitt vom 6. Dezember 1932. Und dann hat man aufgehört. Aber warum an diesem Tag, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, es gab danach nur noch 2 Sitzungen in dieser 7. Wahlperiode und dann kam die 8. Wahlperiode, das war die Wahlperiode, die am 21. März 33 angefangen hat und da hat man schon die Zeit gewechselt. Also da sind wir im Dritten Reich, selbstverständlich eine ganz andere Zeit. Und in der damaligen Literatur, also wir sind, wie gesagt, wir befinden uns jetzt in der NS-Zeit, in der damaligen Literatur findet man immer wieder den Satz, ja, seit dem 21. März 1933 gibt es keine Reichstagssitzung, die nicht über den Rundfunk gegangen wäre. Also Wir Nationalsozialisten oder die Nationalsozialisten gehen dezidiert an die Öffentlichkeit, weil das war der Diskurs der Nationalsozialisten. Es in Deutschland, seit wir an der Macht sind, nichts geben darf, das nicht transparent sein sollte. Also wir wissen, das war ganz anders, aber das war der Diskurs. Wir sind eine echte Demokratie und eine echte Demokratie heißt Transparenz. Und wir sind transparent, indem wir jede Reichstagssitzung über den Rundfunk bringen. Was waren diese Reichstagssitzungen? Das waren keine parlamentarischen Debatten mehr, sondern das waren sehr schnell, also also im November 1933 hat es wieder Wahlen gegeben und da gab es nur eine Partei, die man wählen konnte, das war die NSDAP. Das heißt, ab November 1933 hat man nur NSDAP-Abgeordneten in diesem Reichstag. Das heißt, dieser Reichstag in der NS-Zeit war sehr schnell nur dafür da, Hitler-Reden entgegenzunehmen und den Führer zu huldigen. Also der Reichstag war, sagen wir, spätestens ab November 1933 dafür da, dass Hitler Reden halten konnte und Reden nicht nur für die Reichstags, also für die NSDAP-Abgeordnete oder für die Mitglieder des Reichstags, sondern für das ganze deutsche Volk, weil das über den Rundfunk ging. Und es sind sehr viele Reichstagssitzungen aus der Dritten Reich, aus der NS-Zeit, aus dem Dritten Reich mitgeschnitten worden. Also sie sind alle mitgeschnitten worden. Und ich habe diese Statistik nicht mehr genau im Kopf, aber es sind sehr viele überliefert.
Wirklich?
Ja, so viele gab es auch eigentlich nicht mehr, weil der Reichstag immer weniger zusammengerufen wurde. Das kommt drauf an, was einen interessiert. Also für die Zeit, die überliefert ist, also für die Weimarer Republik, trotz der Störungsversuche der Nationalsozialisten und trotz dieser Tumulte ist das nach wie vor ein demokratisches Parlament. Ab 1933 ist es eine Farce.
Also ich finde diese Tondokumente ganz eindrücklich, weil sie zeigen, dass die parlamentarische Demokratie so nicht funktionieren kann. Und man hat ja in der Bundesrepublik dann mit dem Grundgesetz und der Verfassung die Lehren aus Weimar gezogen. Und in diesen Debatten sieht man diesen Defekt ganz stark. Das haben Sie vorhin auch schon gesagt. Der rechte und der linke Flügel lehnten diese Demokratie ab und dieses Parlament damit auch ab als Kerninstitution dieser Demokratie. Und das sind nicht nur die Nationalsozialisten gewesen, auch die Kommunisten haben gesagt, wir wollen ein anderes System, wir wollen dieses Parlament eigentlich gar nicht. Wir sitzen jetzt hier nur so vorübergehend da. Eigentlich ist die Revolution im Kommen und dann wird es dieses Parlament nicht mehr geben und die Wahlen in der Form wird es auch nicht mehr geben. Und heute dürften natürlich Parteien gar nicht im Bundestag sein, die nicht auf dem grünen Boden dieser Verfassung stehen. Also deswegen finde ich das sehr spannend. Das ist die Bruchstelle. Es zeigt die Wunde, es zeigt die Verletzlichkeit der Weimarer Republik.
In der Tat und heute umso mehr, würde ich sagen. Ich würde etwas übertrieben sagen, ja, bis vor kurzem waren diese Mitschnitte von Reichstagssitzungen historisches Tonmaterial und es ist schön, dass man sich dafür interessiert. Es kann sehr spannend sein, aber das war Geschichte, das war Vergangenheit und die liegt schon länger zurück. Seit den Ergebnissen der letzten Bundestagswahl sehe ich das anders, muss ich sagen.
Wir sprechen jetzt vom Jahr 2017, also die Bundestagswahl 2017. Ja, da hat die AfD schon am Wahlabend, als sie ein relativ hohes Ergebnis, glaube 13% oder was, bekommen hat, ziemlich markige Worte gesagt. Aber keiner dieser Äußerungen hat, das wissen die natürlich sehr genau, diese Demokratie in Frage gestellt. Das dürfen sie ja im Moment nicht. Sie versuchen, sich zurückzuhalten.
Das stimmt, aber ich musste sofort an diese Mitschnitte, über die wir uns gerade unterhalten, denken. Also wie es Goebbels, es gibt eine bekannte Sitzung, eine bekannte Rede, die hatten Sie wahrscheinlich auch im Kopf vorher, als Sie Goebbels erwähnten, vom 23. Februar 1932. Da ging es um die Unterstützung von Hindenburg. Es sollten, das war wie gesagt Ende Februar 1932, Mitte März und dann Mitte April sollten der erste und dann der zweite Wahlgang der Reichspräsidentenwahlen stattfinden. Und die SPD hatte sich schweren Herzen dazu entschlossen, Hindenburg zu unterstützen. Und es kommt Goebbels an den Rednerpult und wirft zunächst Hindenburg vor, seine eigentlichen Wähler im Stich gelassen zu haben und sich auf die Seite der SPD gestellt zu haben. Und dann attackiert er die SPD und nennt die Partei der Deserteure, wo doch so viele SPD-Politiker im Krieg, also im Ersten Weltkrieg gekämpft haben und er nicht. Und da haben wir eines der Tumulte, die Sie vorher erwähnt haben, also eine unglaubliche Provokation. Und ich musste am Wahlabend sofort daran denken. Und diese Mitschnitte von Reichstagssitzungen aus der späten Phase der Weimarer Republik haben wirklich an Aktualität gewonnen.
Was besprechen wir jetzt noch?
Vielleicht kann ich Ihnen noch etwas sagen über die Technik, weil ich habe Ihnen über die Entstehung der Entstehungsüberlieferungsgeschichte was erzählt, aber nicht, wie Schellackplatten angefertigt worden
sind. Wissen
Sie
das?
Das ist keine belegte Behauptung, das ist eine Annahme, eine Hypothese, aber von der wir Fachleute hier denken, dass sie die wahrscheinlichste ist. Und zwar habe ich Ihnen vorher gesagt, dass das Reichstagsgebäude schon seit 1924 per Kabelleitung mit dem Funkhaus in Berlin verbunden wurde. Man muss wissen, dass die Berliner Sendegesellschaft dann irgendwann umgezogen ist. Also das Haus des Rundfunks an der Masurenallee wurde meines Wissens 1931 fertig. Das heißt, da sind dann alle Funkleute und die ganze Technik umgezogen. Und da wurde dann, also ich wüsste nicht, warum das anders gewesen wäre, wurde dann das Haus des Rundfunks mit dem Reichstagsgebäude per Kabelleitung verbunden.
Das heißt auch, dass im Reichstag Mikrofone waren, denn sonst braucht man kein Kabel.
In der Tat. Also es müssen sehr früh Mikrofone eingesetzt worden ist. Und ich habe in der Rundfunkpresse gelesen, dass im Jahre 32 es 5 Mikrofone gab. Also noch im Jahre 1931 wird in der Rundfunkpresse bemängelt, dass man im Plenarsaal des Reichstags den Hauptredner, also die Person, die am Rednerpult steht, sehr gut hören kann, aber die Zwischenrufe, und da muss es um die Mitschnitte gegangen sein, einfach nicht wahrnehmbar sind. Es scheint dann eine Verbesserung gegeben zu haben, weil in der gleichen Zeitschrift im Jahre 32 der Vermerk zu finden ist, ja, jetzt stehen 5 Mikrofone im Plenarsaal des Reichstags, die je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden können, sodass man die Zwischenrufe besser hört und wahrscheinlich besser festgehalten werden können. Allerdings haben sie festgestellt, so optimal war es nicht, weil man sie oft nicht hört. Aber ich weiß von 5 Mikrofonen ab 1932.
Also muss es ein Mischpult gegeben haben.
Der Reichstagspräsident hatte die Möglichkeit, Mikrofone ein- und ausschalten. Das heißt, es gab also unter seinem Tisch oder auf seinem Tisch, ich weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen kann, gab es so einen Mischpult. Aber die Mitschnitte, die uns interessieren, sind nicht im Reichstag entstanden, sondern über das Kabel im Berliner Funkhaus. Da gab es Technikräume und man muss sich das Verfahren so vorstellen. Die Debatte wurde, also wie gesagt, das ist eine Hypothese, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass sie stimmt. Die Debatte wurde zunächst auf Wachsplatten mitgeschnitten.
Im Rundfunkhaus.
Im Rundfunkhaus. Also das waren dicke Platten aus Wachs. Aus diesen Wachsplatten wurden dann Kupfermatrizen angefertigt, von denen dann in einem dritten Schritt diese Shellac-Platten, Schwarzplatten gepresst wurden. Das heißt, der Direktmitschnitt fand auf Wachsplatte statt und das aus Qualitätsgründen. Wachsplatten waren damals der Tonträger, der die beste Tonqualität garantieren konnte.
Es waren keine Wachswalzen, waren Wachsplatten.
Genau, das waren ganz dicke Walzplatten. Ursprünglich mögen sie 5-6 Zentimeter dick gewesen sein.
Wo ein Tonarm reinschneidet quasi die Rillen.
Genau, genau. Und die waren zum Direktmitschnitt gedacht und entweder zum sofortigen Abspielen oder zum Archivieren. Aber da musste man eben den Weg bis zur Shellac-Platte gehen. Und diese Wachsplatten, nach dem sofortigen Abspielen oder nach der Übertragung der Daten, würde man sagen, auf Shellac-Platte, diese Wachsplatten wurden wieder abgeschliffen. Und da konnte man die nächste Rede oder mitschneiden und so.
Die nächsten 4 Minuten.
Genau, und das war in der Tat das Problem, dass diese Wachsplatten, dass nur 4 Minuten drauf passten, sodass der Rundfunk oder die Rundfunkleute, die Rundfunktechniker sich etwas überlegen mussten. Deswegen wurde ein Doppelplattenspieler erfunden. Und das ist eigentlich, also Plattenspieler, so wie wir früher LPs gespielt haben, also ein Doppelplattenspieler, auf dem zwei Wachsplatten lagen. Und man muss auch wissen, diese Wachsplatten und auch die Shellac-Platten, die wurden von innen nach außen gespielt. Also,
wie die CD.
Ist das bei der CD so? Das wusste ich nicht. Das heißt, die ersten 4 Minuten einer Rede wurden auf der ersten Wachsplatte mitgeschnitten. Und bevor die Nadel ganz am Ende der Wachsplatte angelangt war, wurde auf der zweiten Wachsplatte schon angefangen mitzuschneiden. Das heißt, die Rundfunktechniker mussten dafür sorgen, dass ein Satz oder
eine Überlappung passiert ist.
Genau, dass da zweimal auf zwei verschiedenen Platten ist, damit eine Überlappung vorhanden ist. Und das war die Bedingung, um diese Platten dann wieder vorspielen zu können, ohne dass der Hörer etwas merkt. Es ist bei den Reichstagssitzungen nicht der Fall gewesen, aber es ist bei anderen Aufnahmen das sehr wohl gewesen.
Bei dieser Reichstagssitzung hört man keinen Schnitt. Aber wenn von den Wachsplatten die Shellacs gepresst wurden, dann, also über diese Kupferzwischenmatrize, man muss ja irgendwann schneiden, würde man heute sagen.
Man hat zwischen der Wachsplatte und der Kupfermatrize und der Kupfermatrize und der Shellac-Platte eine 1:1 Abbildung. Diese Überlappung sind verschwunden, als vermutlich in London bei der BBC die Tonkopien hergestellt worden sind, die wir heute hier haben. Das heißt, diese Sätze, die man doppelt hat, die sind verschwunden, als der Ton von den Shellac-Platten auf das Tonband übertragen wurde. Es ist schon bewundernswert, wie die Rundfunktechniker damals zu Beginn der 30er Jahre gearbeitet haben.
Und ein paar Jahre später, Ermächtigungsgesetz, März 1933, die große erste Hitlerrede im Parlament. War da die Presstechnik noch genauso?
Mitte der 30er Jahre hat man einen dritten Tonträger eingeführt. Also erster Tonträger die Wachsplatte, zweiter Tonträger die Shellac, die Schwarzplatte. Und dann es kam ein dritter Tonträger hinzu, die Schallfolie. Also im Rundfunk war das eine Dezilitfolie, also eine dünne, biegsame Platte, also eine Folie halt. Und woraus sie bestand, da gab es mehrere Verfahren und diese Schallfolie, die im Rundfunk verwendet wurde, das war eine Dezilitfolie. Aber von der Dezilitfolie finden wir je nach Quelle ab 32, 35 die Spur. Man hat das, was man aufzeichnen wollte, direkt auf der Folie mitgeschnitten.
Und fertig.
Das Problem,
wie viele Minuten?
Genau 4. Also daran hatte sich nichts geändert. Mhm. Der Nachteil davon war, dass die Qualität nicht so gut war.
Als bei Wachs.
Genau. Das heißt, für die wichtigen Reden und alle Hitlerreden waren wichtig, also hatten die höchste Priorität. Da ist man nach wie vor über Wachsplatte, Kupfermatrize und Schellackplatte gegangen. Und weil auch die Schellackplatten besonders lange haltbar waren und diese Hitlerreden, der Zwerg war es doch, für mindestens 1000 Jahre aufbewahren zu können. Der Historiker ist per se ein Besserwisser. Also im Nachhinein weiß man immer alles besser. Aber rückblickend kann man sagen, dass der Reichstag, also der Deutsche Reichstag zu dieser Zeit am Ende der Weimarer Republik nicht verstanden hat, dass es um etwas anderes ging bei der Möglichkeit einer Live-Übertragung von Reichstagssitzungen, dass es nicht nur darum ging, Reden an den Hörer zu bringen. Also die Zeitgenossen haben sehr stark differenziert zwischen dem Staat und Parteien. Und ich habe Ihnen gesagt, der Rundfunk musste überparteilich sein. Die Parteien hatten, etwas salopp formuliert, einen schlechten Ruf, weil ihnen vorgeworfen wurde, nur ihren eigenen Parteiinteressen, nur ihre eigene Klientel bedienen zu wollen. Und dadurch, dass damals so argumentiert worden ist, also okay, in Ordnung, das Höhere, das Überparteiliche können wir bringen, aber das reine Parteiliche ist verpönt, hat der Reichstag es nicht verstanden, sich als genuin demokratisches Instrument zu profilieren. Rückblickend kann man sagen, dass der Reichstag die Möglichkeit versäumt hat, zu zeigen, wie eine parlamentarische Demokratie funktioniert.
Sie hörten das Archivgespräch mit der Historikerin und wissenschaftlichen Dokumentarin am Deutschen Rundfunkarchiv Muriel Favre über die Mitschnitte der Weimarer Reichstagsdebatten.